Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute bei Book of Future zu Gast Tijen Onaran. Sie ist Unternehmerin, Speakerin, Buchautorin. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Vor allem aber setzt sich Tijen für Digitalisierung, Feminismus und Diversität ein. Hi Tijen, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe eben schon angedeutet, was du so alles machst. Du bist jetzt seit neuestem auch Investorin. Erzähl doch mal, wie ging das alles los und wie kam es überhaupt dazu?
Also bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich immer schon Generalistin war. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die irgendwie in ihrem Abi-Heft schon geschrieben haben, ich will Ärztin, Juristin werden oder ich will irgendwie eine Weltreise machen, sondern bei mir standen ganz verschiedene Dinge. Da stand zwar auch Weltreise, aber da stand irgendwie auch, wofür ich mich sonst interessiere, dass ich mir vorstellen kann, Polizistin zu werden, dass ich unglaublich immer gerne schon gelesen habe. Da sind wir tatsächlich beim Thema. Daher war das nie so, dass ich eigentlich einen totalen Plan dafür hatte, wo ich heute bin. Aber vielleicht ist das auch die beste Basis, um dann wirklich den eigenen Weg gehen zu können. Ich bin eigentlich in der Politik gestartet vor Jahren und habe für Bundestagsabgeordnete, Europaabgeordnete gearbeitet, auch für den damaligen Bundespräsidenten Wulff und bin dann im Grunde raus aus der Politik, habe dann bei verschiedenen Verbänden gearbeitet, immer im Kommunikationsbereich, habe da immer Kommunikation aufgebaut und dann auch geleitet und bin dann als letzte Station zu einem Digitalverband. Da kam ich das erste Mal mit dem Thema Digitalisierung auf beruflicher Ebene in Kontakt und habe damals, das ist jetzt 7 Jahre her, so einen Frauenstammtisch in Berlin gegründet. Und so hat im Grunde alles angefangen, was ich heute mache. Ich habe dann Jahre später zusammen mit meinem Mann Global Digital Women gegründet, das ist mein Unternehmen. Und da beraten wir eben die Wirtschaft, wie sie von Diversität profitiert. Tatsächlich ist der Fokus auf Gender Diversity, also Geschlechtervielfalt. Und angefangen hat, wie gesagt, das alles mit einem Stammtisch. Das heißt, an diejenigen, die jetzt zuhören, immer darauf Acht geben, auch ein Hobby kann zu einer Profession werden. Das ist, würde ich sagen, wie sagt man in der Startup-Welt, so der Best Case, ja.
Wo kaufst du denn Bücher und wie liest du Bücher? Bist du digitaler Leser, analoger Leser? Was ist da so deine Präferenz?
Ich lese am liebsten analog. Ich bin total Papierfanatikerin, das war schon immer so. Es gibt so einen alten Spruch, der heißt, wer schreibt, der bleibt. Ja, so. Und ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Egal, ob es darum geht, dass du dir etwas aufschreibst in dein Notizbuch und dann ist es, finde ich, auch weg aus dem Kopf. Und das Schöne ist ja auch, wenn du es aufschreibst und dann durchstreichst, was du erledigt hast. Das habe ich immer gemacht. Außerdem bin ich extrem mit Büchern sozialisiert. Ich erinnere mich, dass ich meine Eltern immer in die Bibliothek geschleppt habe und die gezwungen habe, dass sie ganz viele Bücher für mich oder mit mir gemeinsam ausleihen, weil man hatte damals, ist heute glaube ich auch, immer so eine gewisse Beschränkung, wie viele Bücher man ausleihen darf in Bibliotheken. Und ich habe die regelmäßig überschritten und deswegen habe ich immer gesagt, Mama, Papa, kommt mit. Bitte leiht auch für mich welche aus, weil ich unfassbar viel früher auch schon gelesen habe. Also meine Eltern haben mir irgendwann gesagt, irgendwann haben sie so gedacht, ob alles in Ordnung mit mir ist, weil ich einfach immer nur gelesen habe. Ja, so. Bin wirklich eingetaucht in die verschiedenen Romane. Ich habe damals noch viel mehr Romane gelesen. Das hat sich heute verändert. Das heißt, ich bin durch und durch Buchfan und tatsächlich war es immer mein Ziel, auch eigene Bücher irgendwann rauszubringen, zu publizieren. Das war schon immer mein Ziel.
Ja, das hast du ja geschafft.
Das habe ich geschafft, genau. Erst die Netzwerkbibel und da ging es eben da geht es um mein Herzensthema, nämlich das Netzwerken, wirklich von der Pike auf, wie ich es auch gelernt habe, wie ich auch Netzwerken verstehe. Auch gerade für Netzwerkhasser und Hasserinnen da draußen finde ich ein ziemlich gutes Buch. Und dann habe ich nochmal einen nachgelegt, letztes Jahr, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, was so eine gute Ergänzung zum Netzwerken ist, nämlich das Thema Sichtbarkeit. Also wie kann ich eigentlich auf meine Themen, auf mich aufmerksam machen, ohne dass es jetzt irgendeine Form der Inszenierung ist. Also im Englischen nennt man das ja Personal Branding, ja, so. Und das war mir auch ein totales Herzensanliegen, da ein Buch rauszubringen, was weniger werblich ist, sondern wo es wirklich um gesunde und nachhaltige Positionierung im Job, aber auch im Privatleben geht. Genau, und dann war ich total happy, dass das so durch die Decke gegangen ist, weil das wünschst du dir natürlich als Autorin, ne? So, und aber auch noch ergänzend zu deiner Frage, wo kaufe ich Bücher? Ich habe letztes Jahr Genial Lokal entdeckt, was eine Plattform ist, die sozusagen alle Händler und Händlerinnen zusammenbringt online und wo du eben schauen kannst, wo ist dein Buch verfügbar und im Idealfall auch den lokalen Einzelhandel stärkst, was ich großartig finde, weil klar, wir sind so derzeit sowieso, aber generell, glaube ich, geht es immer mehr dahin, dass man auch als Händler, Händlerin da sein muss, wo die Zielgruppe ist. Und die sind auch häufig digital unterwegs. Du recherchierst viel, du schaust, wo holst du dir Inspiration. Am liebsten klickst du dann gleich drauf. Und Genial Lokal hat mich irgendwann angeschrieben, beziehungsweise wir sind in Kontakt gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich finde es total toll, was ihr macht. Und die haben mich dann in ihren Newsletter aufgenommen und haben dann ganz viel auch Empfehlungen ausgesprochen. Und seitdem ist es eigentlich so, dass ich diese Plattform immer wieder weiterempfehle, auch in meinem Netzwerk, weil du da wirklich auch ja, den lokalen Handel vor Ort unterstützen kannst.
Okay, und bist du auch so ein Stöberer, jetzt mal jenseits von online?
Du meinst, dass ich in eine Buchhandlung gehe und dann…
Genau.
Ja, also es ist so, dass ich das schon gerne mache. Mir fehlt ehrlicherweise einfach die Zeit dafür. Aber als ich noch viel gereist bin, war das eigentlich immer so, dass ich natürlich an Hauptbahnhöfen viel rumgehangen bin. Und jetzt muss ich mal überlegen, ist das in Leipzig oder Dresden? Gibt es am Hauptbahnhof so eine richtig schöne Buchhandlung mit einem angeschlossenen Café? Das finde ich ja dann immer ganz toll. Also erst ein bisschen stöbern und dann Kaffee trinken. Oder wenn ich halt zwischen den Meetings, die ich dann hatte, Zeit hatte, dann bin ich schon mal gern in der Buchhandlung, hab so ein bisschen rumgestöbert. Aber tendenziell ist es bei mir so, dass ich viele Bücher auch empfohlen bekomme aus meinem Netzwerk oder eben selber rumrecherchiere und dann sehr gezielt mir Bücher auch kaufe.
Okay, und Stichwort rumrecherchieren, wo recherchierst du denn so? Also wo informierst du dich über neueste Bücher, die dich eventuell interessieren könnten?
Also ich folge natürlich fleißig Carla Paul, Buchkolumne, die mit der ich auch schon mal ein Insta-Live machen durfte. Und die stellt ja regelmäßig Bücher vor. Dann sozusagen Mona von 1Live, ne? 1Live ist das, genau. Die ja auch ganz viele Bücher immer wieder vorstellt. Und die macht ja auch die Sendung, bei der war ich auch schon zu Gast und durfte mein Buch vorstellen. Und ich finde, sie stellt auch immer Bücher vor. Das heißt, zurück zu deiner Frage, du merkst schon, ich bin natürlich sehr viel auf Social Media unterwegs und folge dann einzelnen Accounts. Über mein zweites Buch, dadurch, dass so viele Blogger und Bloggerinnen das vorgestellt haben und besprochen haben, bin ich auch auf viele solcher Blogs aufmerksam geworden. Und das heißt, ich lebe dieses Prinzip des Menschen folgen Menschen. Also ich folge dann ganz vielen Menschen, die eben eine Expertise im Bereich Bücher haben oder eine Plattform bieten für Autorinnen und Autoren und lasse mich da dann inspirieren und kaufe dann über die Empfehlung Bücher.
Okay, interessant. Also du bist gar nicht auf so typischen Buchnetzwerken jetzt Goodreads oder Lovely Books oder so, da bist du gar nicht unterwegs?
Nee, da bin ich tatsächlich gar nicht unterwegs. Es wird mir natürlich immer wieder angezeigt oder jetzt im Zuge meines zweiten Buches haben mich auch viele darauf aufmerksam gemacht, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich Leuten folge und mich von denen dann inspirieren lasse.
Welches Buch würdest du sagen, hat dein Leben verändert und ist dein All-Time-Favorite, sowohl Roman als auch Sachbuch?
Boah, das ist echt eine taffe Frage, weil es gibt so viele coole Bücher da draußen. Ich habe es ja schon gesagt, mein Buch Experience hat sich etwas verändert im Laufe der Zeit. Es ist tatsächlich so, dass ich ein Buch jetzt aktuell in letzter Zeit gelesen habe. Ob es tendenziell mein ganzes Leben verändern wird, werden wir ja noch sehen. Aber ich muss sagen, es hat bei mir ziemlich viel ausgelöst. Das Buch heißt Selbstbild, wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt von Carol Dweck. Das gibt es auch, also die Originalausgabe ist auf Englisch, Growth Mindset. Da geht es wirklich darum, wie du die Narrative verändern kannst. Also ob du ein dynamisches oder statisches Selbstbild hast, also dynamisch ist, dass dass du Lust auf Veränderung hast und dass du sozusagen, wenn du Krisen hast, dass du die nicht als gegeben annimmst, sondern versuchst daran zu arbeiten, an deinem Verhalten zu arbeiten. Und statisch ist halt, dass du sagst, okay, es ist alles irgendwie Gott gegeben und ich kann meine Talente eh nicht anpassen. Genau. Und ich glaube, jeder und jede von uns hat hier und da mal eine Mischung. Es ist mit Sicherheit auch gemüts- und zustandsabhängig, aber dieses Buch habe ich an Weihnachten gelesen und da habe ich mir übrigens mal wieder die Zeit genommen, ganz viel zu lesen, wie glaube ich sehr viele Menschen da draußen. Und es hat insofern viel in mir verändert, als dass ich natürlich vieles von dem, was ich da gelesen habe, irgendwo schon wusste. Aber gerade dann, wenn du viel machst und da wieder der Connect zum Thema Generalistinnentum, dann erlebst du natürlich auch viele Niederlagen. So, und klar, als Selbstständige bist du es sowieso gewohnt. Du stehst jeden Tag wieder auf, wenn du hingefallen bist. Aber am Ende des Tages ist ja immer die Frage, was bleibt davon? Also bleibt doch irgendwas hängen und fängst du doch irgendwie an deinen Ideen zu zweifeln oder sogar an dir selber, an deinen Talenten, Kompetenzen. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich so ein Buch gebraucht habe, was mir aufzeigt, wie ich die Narrative selber bestimmen kann. So, und das hat mir unglaublich geholfen. Und ich überlege jetzt, ob ich es nochmal lese, auf Englisch dann. Und das ist eine Professorin, die das herausgebracht hat. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ein zweites Buch, was ich empfehlen kann, ist Hit Refresh von Satya Nadella. Das ist der Microsoft-CEO, der einerseits erzählt hat, wie er Microsoft als Unternehmen umgebaut hat, als Organisation, was natürlich für mich so als Unternehmerin wahnsinnig spannend ist. Aber er erzählt auch von seiner persönlichen Geschichte. Er hat eine ganz spannende Familiengeschichte und das mag ich auch sehr. Also ich mag Bücher auch hier wieder von Menschen über Menschen und am liebsten so inspirational stuff, sage ich mal. Ne? So Dinge, die mich inspirieren, wo ich sagen kann, ach guck mal, XY hat so gemacht oder hat auch gestruggelt, die haben es auch nicht geschafft, aber so hat es dann funktioniert. Das liebe ich total.
Und hast du auch noch einen Roman, auch wenn du in letzter Zeit nicht mehr so viel Romane liest?
Also wen ich ja total toll finde, ist Laura Karasek. Die kennst du mit Sicherheit auch. Und die hat ja verschiedene Bücher auch schon rausgebracht. Und die schreibt ja selber gerne auch Romane. Der Roman, ob das jetzt hier Drei Wünsche oder Verspielte Jahre. Ich habe Laura erst über ihre Romane kennengelernt, bevor ich sie sozusagen echt getroffen habe. Und jetzt kennen wir uns sehr gut. Das ist ganz witzig, weil sie ja auch eine Urfeministin ist und sich sehr für die Themen rund um Female Empowerment einsetzt. Und ich weiß noch, dass ich sie irgendwann in einer Talkshow gesehen habe, ich glaube im Kölner Treff, und dann sofort angefangen habe rumzugoogeln und mir zu überlegen, okay, wer ist denn diese Frau, die da mit ihrer lauten Stimme die ganze Zeit versuchte, diese Runde da aufzuwirbeln. Und das fand ich schon mal total cool, dass die echt so eine präsente Person ist. Und klar, ich kannte ja natürlich ihren Vater etc., aber darauf achte ich immer nicht so, sondern für mich ist immer entscheidend, wer ist wirklich die Person. Und dann habe ich angefangen eben rumzugoogeln, habe festgestellt, dass sie ja einige Bücher schon rausgebracht hat und sie ist einfach eine saugute Autorin, das muss man einfach sagen. Und habe dann mir ihre ersten Bücher auch zugelegt und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das kam, kamen wir in Kontakt, ich glaube auch online, und dann habe ich sie für meinen Podcast, für Business Punk Podcast mal interviewt und seitdem kennen wir uns sehr gut und sie hat meine Buchpremiere moderiert. Also es war eine der wenigen noch analogen Veranstaltungen. So, und daher, ich finde sie super und ihre Romane vielleicht dazu drehen sich ja irgendwo immer um die Lebensrealität auch von Frauen und geben da Einblicke in ganz unterschiedlichsten Formen und zeichnen so ein bisschen auch ein Bild der Generation. Und das finde ich total toll.
Dein Thema ist ja neben Female Empowerment auch, du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, Digitalisierung. Wie nimmst du denn diesbezüglich die Buchbranche wahr?
Also ich glaube, dass jetzt aktuell die aktuelle Situation und die, in der wir uns höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile befinden werden, durchaus eine Art Transformator für auch die Verlags- respektive Buchbranche sein kann. Sein kann deswegen, weil sie es natürlich nutzen müssen. So, was ich sehe ist, die Buchbranche wäre nicht da, wo sie wäre, gerade in Deutschland, auch so erfolgreich in dem, was sie lange Zeit gemacht hat, wenn sie nicht auf gewisse Traditionen gesetzt hätte. Das ist wie in jeder anderen Branche. Trotzdem muss man ja durchaus sagen, jetzt ist es Zeit, Veränderung anzustoßen und Kulturwandel auch wirklich anzugehen. Und das fängt damit an, dass ich mir überlege, diese Digitalisierung, dass das ja nicht mehr weggeht, das Internet bleibt, das haben wir, glaube ich, alle verstanden.
Verdammt, es wäre so einfach.
Und dass das Internet ja ja, es gibt Leute, die glauben es, glaube ich, noch. So, es wäre ja toll, wenn man auch das als Chance begreift, auch gerade für die Buchbranche. Ich habe vorhin gesagt, wie ich auf Bücher aufmerksam werde. Und die sozialen Medien spielen eine so, so wichtige Rolle. Und Menschen kaufen auch von Menschen. So, jetzt ist auch nicht, wenn du dir die Autoren, Autorinnenlandschaft anschaust, nicht jeder ist ja per se Social Media affin. Wollen ja auch viele nicht, also wollen ja einige auch nicht besonders präsent sein. Aber ich glaube, für Verlage und auch Publikationsplattformen ist es wichtiger denn je, in den sozialen Medien vertreten zu sein und verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zeigen, die im Grunde die Gesichter dieser Brands, dieser Marken am Ende des Tages werden und die Leserinnen und Leser, es klingt immer blöd, aber es ist so, da abholen, wo sie sind. Und das habe ich das Gefühl, dass da immer noch eine gewisse Aversion da ist. Ich habe vorhin Carla Paul erwähnt, die ist da absolute Pionierin und zu Recht, weil sie natürlich den Dialog sucht. Also wann hast du mal die Möglichkeit, so einen direkten Austausch mit deiner potenziellen Kundinnen-Kundengruppe zu haben? Wann? Du wirst es nie haben. So. Und das ist das, wo ich sehe, da gibt es noch viel zu tun, aber natürlich auch die Transformation dieser ganzen Unternehmen, die im Grunde dahinter stehen, der ganzen auch Verlage. Da sind natürlich viele Menschen, die sind zu Recht da, wo sie sind, aber sind natürlich auch eine ganze Weile da, wo sie sind. Und ich sage jetzt nicht, die müssen alle irgendwie weg, das ist nicht die Lösung, aber auch da zu überlegen, wie kann Transformation wirklich gelebt werden, was für ein Kulturwandel braucht es innerhalb dieser Unternehmen, damit sie zukunftsfähig sind, ist ganz entscheidend. Das heißt, zurück zu deiner Frage, ich erlebe sie, habe sie lange als relativ zäh und träge erlebt, aber hoffe und sehe auch, dass diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, durchaus so eine Art ja, Katalysator und Transformator sein kann, um gerade die Digitalisierung im Bereich Kultur, im Bereich Bücher auch wirklich anzugehen.
Wenn du jetzt, du bist ja selbst auch Unternehmerin, aber heute CEO von einem Verlag wärst, was würdest du als erstes angehen und welche Folgeschritte würdest du einleiten?
Also das allererste, was ich machen würde, ist, ich würde mir ein sehr, sehr gutes Team zusammensetzen und vor allem ein sehr diverses Team aus wirklich verschiedenen Generationen, verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Geschlechtern. Und ich würde mir Leute reinholen, die auch in diesem fancy Internet da draußen unterwegs sind. Also sogenannte Influencerinnen und Influencer, die mir erzählen, wie ich eine Zielgruppe erreiche. Und mit denen gemeinsam würde ich mir eine Strategie überlegen, wie ich als Verlag dort auch präsent sein kann. Was muss ich tun, damit Leute auf meinen Account gehen und von mir sozusagen die Bücher auch kaufen am Ende des Tages? Ich würde so Botschafter und Botschafterinnen bestimmen. So, und das sehe ich partiell schon bei einigen Verlagen, dass sie natürlich mit Bloggern, Bloggerinnen zusammenarbeiten, aber es ist am Ende des Tages eine Zusammenarbeit, die darauf basiert, dass zwei verschiedene Gruppen zusammenkommen für eine Situation, aber eben nicht kontinuierlich. Und daher würde ich sie mir in das Haus mit reinnehmen, involvieren, würde sie mir schnappen, sie überzeugen, dass sie Teil dieser Verlagsstruktur werden, um wirklich innovativ voranzugehen. Und dann, das wäre schon mal der erste, allererste Baustein in Kombination mit dem diversen Team. Das würde sehr, sehr helfen. Und ich würde auch überlegen, ich habe es ja selber gemerkt, als ich habe ja erzählt mit der Buchpremiere im letzten Jahr, das war ja durchaus eine Herausforderung. Es war eine der letzten Veranstaltungen, die ich wirklich so erlebt habe. Es ist lustig, ich bekomme heute noch Nachrichten. So, oh mein Gott, deine Buchpremiere war das letzte Event, auf dem ich war.
Schrecklich und aber auch schön.
Ich würde gucken. Ja, ich würde auch gucken, wie ich solche Formate zunehmend dafür nutze, um auch eben eine neue Zielgruppe zu erreichen. Also muss es dann immer nur das analoge Format sein oder kann es vielleicht so eine hybride Geschichte sein, wo ich eben Analoges und Digitales zusammenbringe, um eben Bücher auch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ja, also mit Schulen zusammenarbeiten. Nicht jeder hat ja auch das große Glück, viele Bücher kaufen zu können. Also wirklich Werbung für das Produkt Buch machen. So, und das würde ich mir auf meine Fahne schreiben.
Was würdest du dir denn aus Autorensicht von Verlagen wünschen? Ich meine, du hast jetzt schon angesprochen, du bist natürlich selbst Influencerin und dadurch fällt es dir natürlich auch einfacher, auf dein Buch aufmerksam zu machen. Aber sicherlich fällt dir der ein oder andere Painpoint ein, dem du begegnet bist, als du dein Buch beworben hast, wo du dir vielleicht gewünscht hättest, naja, also ein bisschen mehr Unterstützung verlagseitig wäre schon schön gewesen, ohne jetzt den Verlag zu bashen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, ehrlicherweise, weil ich bin da ja auch nicht alleine. Also man muss ja schon sagen, dass das Engagement seitens der Verlage da etwas verhalten ist, was die Kommunikation für die Autorinnen und Autoren betrifft. Es gibt da zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstens, ich weiß noch, als ich einen Verlag für mein erstes Buch gesucht habe, die Netzwerkbibel, ich bin da ja bei Springer Gabler gelandet, was ja wirklich ein Fachverlag ist. Und ich habe auch diesen Vertrag damals nur bekommen, weil ich der Juliane, viele Grüße an der Stelle, auf Twitter so dermaßen gefolgt bin und sie so gestalkt habe, dass sie irgendwann sich erbarmt hat, sich mit mir zu treffen und ich ihr meine Idee live vortragen konnte. Ich glaube, hätte ich ihr nur das Exposé geschickt, wäre so, okay, was ist das? Also jetzt übers Netzwerken Bücher gibt es en masse. Die Challenge ist ja dann zu sagen, was ist natürlich das Besondere an meinem Buch? So, es hat dann geklappt am Ende des Tages und wir sind seitdem auch super gut vernetzt und spielen uns da auch gegenseitig die Bälle zu und sie hat mir da wirklich sehr geholfen und Türen geöffnet. Das war aber ein Punkt, wo ich festgestellt habe, es ist unglaublich schwer, wenn dich noch niemand kennt, überhaupt einen Vertrag zu bekommen. Das ist schon mal Grund eins. Ich kann das auch verstehen. Klar, aus Verlagssicht setzt du immer auf bekannte Gesichter irgendwo oder musst du vielleicht. Aber ich glaube schon, dass auch hier wieder Diversität generell der Verlagsbranche gut tun würde, sowohl auf Seiten derjenigen, die am Ende des Tages darüber entscheiden, wer so einen Vertrag bekommt, als auch sozusagen in der Autorinnenschaft darauf zu achten, dass es eben nicht nur Leute sind, die man sowieso schon kennt, sondern auch neue Leute entdeckt. So. Dazu müssen die Verlage auch rausgehen. Visibel sein, auf Veranstaltungen unterwegs sein, mal ein bisschen rumrecherchieren und mehr screenen, wer könnte da Teil unserer Familie werden. Und dann ist mir eben zweitens aufgefallen, das habe ich bei meinem eigenen Buch, also beim zweiten erlebt, dass natürlich das Thema Kommunikation und PR seitens der Verlage sehr dünn besetzt ist. Die sind auch zum Teil, haben natürlich nicht die Kapazitäten, die haben dann irgendwie vielleicht eine oder zwei Personen, die komplett die ganze Kommunikation für alle Bücher gefühlt machen müssen. Und wenn du dann auch nicht, ich sag mal, Richard David Precht bist, dann ist es natürlich auch relativ schwierig. Und das ist auch wieder die Krux, weil ich sag mal, ein Richard David Precht braucht es nicht mehr. Der ist ja schon bekannt. Du müsstest ja eigentlich all die Energie in diejenigen stecken, die noch nicht so bekannt sind oder dabei gerade sind, bekannter zu werden, um eben mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu bekommen. Ich habe es dann so gelöst, also ich meine, ich war letztes Jahr schon relativ bekannt, das hat mir schon sehr viel geholfen. Du hast gesagt, ich bin auf LinkedIn auch LinkedIn-Influencerin, also das ist ein Status, den weltweit nicht so viele Leute haben. Das heißt, es hat mir viel Reichweite gebracht. Es hat mir auch gebracht, dass ich über meine sozialen Netzwerke eine generell große Reichweite hatte. Und über Global Digital Women, also mein Unternehmen, den Mechanismus von Kommunikation ja selber immer gelebt habe. Und ich habe eigentlich die Kommunikation komplett übernommen. Also von alles, was man da gesehen hat, die Pressearbeit, das war sozusagen aus meiner Feder. Was super war, war die Zusammenarbeit mit meiner Lektorin. Das hat total viel Spaß gemacht, weil man auch gemerkt hat, dass sie so für dieses Thema brennt. Ja, das hilft natürlich, wenn du dann jemanden hast, die vielleicht selber auch Feministin ist und dann sagt, oh, mega cool und das Sichtbarkeitsthema ist wichtig und generell, was du machst, ist wichtig. Also das war total toll, aber bei der Kommunikation habe ich mich schon sehr allein gelassen gefühlt, ja.
Ja, wir haben es ja jetzt auch gerade gesehen. Wahrscheinlich hast du es mitbekommen. Wer hat es nicht mitbekommen mit Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter? Alle sind so ernst geworden. 70 insgesamt Prominente und Influencer, die dafür geworben haben. So ein Netzwerk hat natürlich nicht jeder.
Ja, absolut. Und ich meine, nicht anders habe ich es am Ende des Tages auch gemacht, dass ich geguckt habe, wer sind so Leute, die Lust haben, auf das Buch aufmerksam zu machen und konnte da eben sehr aus meinem Netzwerk zehren, dass ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Aber es ist genau der Punkt, den du sagst, es geht, am Ende des Tages geht es nicht anders. Du musst dir auch als Autorin genau darüber bewusst sein. Also ich würde tendenziell, wenn ich jetzt nochmal ein Buch rausbringen würde, gehe ich immer mit der Prämisse ran, dass ich mich nicht auf den Verlag verlasse, was Kommunikation betrifft. So, weil sonst bist du einfach verlassen. Und nochmal, das ist gar nicht auch als, so wie du sagst, Bashing jetzt gemeint, sondern es ist eine Kapazitätsfrage, es ist keine Frage. Aber du hast mich vorhin gefragt, was würde ich als CEO von so einem Verlag machen? Ja, ich würde definitiv auch mehr in diese Kommunikationsstellen investieren, weil das ist das A und O. Und ich bin mir sicher, dass noch mehr Bücher dann auf den Spiegel-Bestsellerlisten dieser Welt landen würden und vor allem noch mehr sozusagen unbekannte Autorinnen und Autoren eine Fläche bekommen, weil sie dann die Möglichkeit haben, einen breiteren Adressatenkreis zu erreichen, ja.
Welche Formate und Features und Services würdest du denn als spannend empfinden? Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du auf buchspezifischen Plattformen wie Lovely Books oder Goodreads nicht unterwegs bist. Liegt das daran, dass du dich nicht abgeholt fühlst? Und wie müsste das Angebot beschaffen sein, damit du dich angesprochen fühlen würdest?
Also ich glaube, es ist wirklich der Punkt, dass ich mich da nicht abgeholt fühle, weil ich einfach so ein Overload an sozialen Medien schon habe. Nicht generell Plattformen, aber sozialen Medien. Und das führt natürlich dazu, dass ich nicht noch, ich sag mal, auch die Lust und Muße habe, jetzt auf eine weitere Plattform zu gehen und darum zu recherchieren. Was hilft, sind so Dinge, die wir gerade machen, also Podcasts. Ich glaube, das ist eher was, was mich catcht, wo ich dann sage, ach, über den Podcast komme ich auch auf den Händler oder die Händlerin. Das ist, finde ich, total interessant und das würde ich mir auch handelsseitig immer überlegen. Gibt es Formate, die meine Zielgruppe außerhalb der Plattform, die ich habe, erreichen? Das können eben auf Instagram Live sein. Also ich würde auch gucken, dass ich die bestehenden Tools durchaus nutze, weil ich komme ja sehr auch aus der eben digitalen Kommunikation und man sieht schon, es ist immer relativ schwierig, wenn du eine neue Plattform hast, Nutzer, Nutzerinnen zu bekommen, dass sie aktiv auf diese Plattform gehen, wie wenn du schon bestehende Plattformen hast, ob das die sozialen Medien sind oder auch andere und dort dockst du dich an und versuchst eben auf das, was du machst, aufmerksam zu machen. Ich glaube, eine gute Social-Media-Kommunikation ist schon eine sehr, sehr sichere Bank und eben, was wir gerade machen, Podcast-Formate finde ich extrem spannend. Also den Blick hinter die Kulissen auch von dem Händler, von der Händlerin, ja, sozusagen, wie läuft es eigentlich ab? Wann werden Ideen wirklich zu Büchern? Wie läuft da ein Auswahlprozess ab? Das ist ja all das, was auch die Leute da draußen interessiert. Das sind so Features, die ich mir in Zukunft stärker vorstellen kann. Also es hat gar nicht mal mit einem Tool oder Plattform zu tun, sondern für mich ist ein Feature, ein gutes Storytelling zu haben. Und zurück zu der Frage von vorhin, was fehlt den Verlagen aus meiner Perspektive? Denen fehlt ein gutes, zeitgemäßes Storytelling. Sie sind es gewohnt, dass man sie kennt, weil sie eine große Marke sind, weil sie schon immer da sind, wo sie sind. Aber das verändert sich. So, du musst natürlich eine neue Zielgruppe auch neu und anders ansprechen. Nicht jeder liest noch Bücher. Das muss man ja auch einfach mal sagen, ja. So, vor allem nicht analog. Das heißt, du musst dir überlegen, okay, wie erreiche ich die Leute und wie erreiche ich auch eine neue und moderne Zielgruppe? Und das ist doch das Entscheidende, dass ich mir diese Kommunikationsmechanismen anschaue und überlege, welcher von diesen Mechanismen passt zu mir.
Ich glaube, das kann man auch nicht nur auf Verlage übertragen, sondern auch auf den Handel. Also wie viele haben wirklich noch eine Vision?
Genau. Genau. Also wenn das ist ja das Spannende. Also warum hat mich Genial Lokal so fasziniert? Erstens, weil sie eine Mission haben, den lokalen Handel zu stärken, was ich total toll finde. Das heißt, ich als Kundin in dem Fall, als Zielgruppe, fühle mich ja auch gesellschaftspolitisch angesprochen. Und ich glaube, diese gesellschaftspolitische Karte stärker auch zu spielen im Kontext von Handel und von Händlern und Händlerinnen, ist ja auch etwas, was nur diejenigen können, die auch im Handel sind. So, und da eben sich zu überlegen, wie erreiche ich die Leute, wie erreiche ich meine Kunden, Kundinnen, die im Zweifel vielleicht nicht ins Geschäft kommen oder nicht proaktiv zu mir kommen, und da eine gute Kundenkommunikation zu haben, aber vor allem eine digitale gute Kundenkommunikation zu haben, das ist ja das Entscheidende.
Ja, zumal Bücher ja auch ein hochemotionales Thema sind. Also wir haben es ja jetzt auch gerade in Corona-Zeiten gemerkt, viele Buchhändler, die haben gar nicht so viel rückläufigen Umsatz gehabt, weil da eben diese Unterstützung so groß war. Also weil da dieses politische Bewusstsein auch da war, wir wollen nicht darauf verzichten, dass zukünftig Buchhandlungen in unserem Viertel oder in unserem Dorf oder wo auch immer vertreten sind. Also da hat es die Buchbranche ja schon relativ einfach eigentlich.
Ja, sie haben eine treue Zielgruppe und sie haben dieses solidarische Momentum, das sich jetzt in der Krise auch zeigt und das aber stärker noch zu nutzen, weil am Ende des Tages kannst du ja mal überlegen, bleibe ich immer bei der Zielgruppe, die ich sowieso schon habe, oder versuche ich auch mit der Veränderung der Zielgruppe mitzugehen? Und die Zielgruppe wird sich verändern. Sie wird jünger, sie wird agiler, sie wird moderner vielleicht sogar. Und natürlich, klar, wir haben es gesehen, du hast angesprochen, ob das jetzt Nachbarschaftshilfe war oder eben ich stärke den lokalen Einzelhandel Hilfe. Das hat nochmal so eine Renaissance erlebt in diesen Tagen. Und da jetzt sich zu überlegen, was kann eigentlich bleiben? Also viele Händler und Händlerinnen, jetzt nicht nur im Buchbereich, sondern generell, sind ja überhaupt erstmal, ich sag mal, auf WhatsApp oder Instagram umgestiegen. Die hatten ja vorher überhaupt keinen Instagram-Account so. Und ich weiß noch, und muss dir vorstellen, wie ich vor Jahren, das ist wirklich Jahre her, mal auf einer Veranstaltung auch im Buchbereich war, wo so ganz viele Verlagsvertreter und Verlagsvertreterinnen waren, wo ich angefangen habe, über dieses Social Media zu reden und ich wirklich so angeguckt worden bin, und Carla kann das noch besser bestätigen, wahrscheinlich als ich, wo ich so dachte, Wahnsinn, die gucken mich gerade an, als wäre ich eine Außerirdische, ja, so, und ich fing dann auch mit Instagram an und dann so, oh Gott, was erzählt diese Frau da, ja, so, und ich weiß noch, lustig, dass mir das so einfällt, weil ich weiß noch, dass ich Carla damals noch eine Nachricht geschrieben habe, danke für deine Pionierarbeit, ich weiß, was du jetzt tagtäglich tust, ja, das hat sich mit Sicherheit etwas verändert. Aber trotzdem auch hier nochmal und vielleicht das noch als letzter Punkt, was ich super entscheidend finde, ist, dass auch hier auch die Händler und Händlerinnen natürlich auch Budget investieren. Weil am Ende des Tages Investition lebt auch von Kapazitäten. Und du kannst nicht sagen, gerade das Thema Social Media, das macht jetzt jemand nochmal on top, sondern du musst auch Ressourcen freistellen. Und ich weiß, es klingt einfacher als gedacht, wenn man sowieso einsparen muss, aber am Ende wird dich diese Vorinvestition dazu bringen, dass du weitergehst und wirklich, wenn du dich mit Profis dann umgibst, die es wirklich können, wirst du auch merken, dass du eben mehr Leute erreichst.
Ja, du bist mittlerweile auch selbst Investorin. Für dieses Jahr ist es, glaube ich, geplant. Vielleicht kannst du mal erzählen, beziehungsweise du willst ja damit vor allem weibliche oder ausschließlich weibliche Gründerinnen unterstützen. Erzähl doch mal bitte, wie kam es dazu? Mega spannendes Projekt und was ist da gerade in der Pipeline?
Genau, du sprichst von dem Risikokapitalfonds, den ich gerade aufsetze, um eben in Gründerinnen zu investieren. Es gibt circa 15% Gründerinnen in Deutschland, was ja eine sehr traurige Zahl ist. Und statistische Erhebungen haben eben herausgefunden, dass es nicht an den weniger klugen oder besseren Ideen von Frauen liegt, sondern wirklich an dem Thema Zugang zu Kapital. 97% der sogenannten Risikokapitalfirmen werden von Männern geführt und auch hier zeigen eben Statistiken, dass Männer in Männer investieren. Übrigens auch, ich glaube nicht per se, dass es jetzt aus einer Boshaftigkeit entsteht, dass die an einem Tisch sitzen und sagen, wir investieren jetzt nur in die Jungs, sondern auch hier wieder, du investierst in das, was du kennst. Wo du Vertrauen hast. Und wenn du halt in deinem Netzwerk nur Männer hast und dort eben nur Männer die Ideen vortragen, wirst du auch nur da in diese Ideen investieren. Das heißt, diesen Kreislauf gilt es zu durchbrechen. Und deswegen habe ich gesagt, wo kann ich ansetzen, um den Anteil von Gründerinnen aktiv anzuheben? Vorbilder schaffen etc., Netzwerke, das ist alles extrem wichtig, aber das, was Frauen ja wirklich hilft, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, ist ja das Thema wirklich Kapital. Und auch da gibt es spannende wissenschaftliche Studien, die sich angeschaut haben, warum eigentlich Frauen, das gibt es ja auch immer verschiedene Thesen, ja, Frauen werden dann halt, wenn sie dann Startup gründen, nicht so erfolgreich wie Männer, weil es angeblich auch an den Produkten liegt, die sie dann eben auf die Beine stellen. Das kann man so generalistisch nicht sagen, aber woran es liegt, ist, dass sie häufig dann eben aus Eigenkapital gründen, was ich übrigens auch gemacht habe. Und natürlich, wenn du aus Eigenkapital gründest und jetzt sage ich mal nicht aus einer Big Rich Family kommst, dann wird es dir sehr schwer fallen, schnell zu skalieren, wie es so schön heißt. Also schnell dein Unternehmen auf die Beine zu stellen und dann auch wachsen zu lassen. Das heißt, du fällst automatisch ein Stück weit nach hinten und bist langsamer. Und daher, wenn Frauen, also wenn Gründerinnen eben Investoren mit reinnehmen wollen oder eben über Venture Capital Fonds sich sozusagen finanzieren wollen, das eine Form der Finanzierung ist, dann sollen sie es tun können. Und das ist das, was ich möchte mit diesem Risikokapitalfonds. Ich möchte, dass es mehr Wahlfreiheit gibt. Ich sage nicht, dass jeder Investoren drin haben möchte. Das ist auch eine sehr, ja, intensive und individuelle Entscheidung. Aber ich möchte, dass Frauen die Wahlfreiheit haben. Und das haben sie de facto derzeit nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht divers und inklusiv sind. Und da bin ich gerade dran, bin noch relativ in den Startschuhen und baue den gerade auf, um dann den Anteil von Gründerinnen auch zu erhöhen.
Hast du bestimmte Branchen, auf die du dich dann fokussierst? Oder wäre die Buchbranche zum Beispiel auch eine potenzielle Branche, in die du investieren würdest?
Also ich bin da tatsächlich total breit aufgestellt, weil ich eben auch aus eigener Erfahrung gesehen habe, was passiert, wenn du durch so gewisse Raster fällst. Ich habe mich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, auf unterschiedliche öffentliche Förderprogramme auch beworben, ob das seitens Ministerien waren, also auf Bundesebene, aber dann auch auf Bundesländerebene. Und das Problem auch an diesen öffentlichen Förderprogrammen ist, dass die relativ eng von den Rastern sind. Also es bedeutet, dann musst du irgendwie schon 2 Jahre auf dem Markt sein, dann musst du ein Hightech-Produkt haben und da fällst du dann raus, wenn du zum Beispiel sowas machst, wie ich mache. Ich habe ja kein Produkt in dem Sinn, ja. Ich berate andere Unternehmen, also ich bin auch in einem Dienstleistungssegment unterwegs. Und klar, ein Produkt lässt sich auch hier wieder schneller skalieren, aber es heißt ja nicht, dass ich weniger erfolgreich bin, wenn ich was anderes mache. Und daher will ich mir da gar keine Regeln setzen. Was klar ist, ist, dass gerade Diversitätsthemen immer einherkommen, auch mit Nachhaltigkeitsthemen. Ist ganz interessant zu sehen und zu beobachten generell in der Wirtschaft, dass diejenigen Unternehmen, die sich mit Diversität auseinandersetzen, automatisch sich auch anfangen, mit anderen Nebenthemen auseinanderzusetzen oder gesellschaftspolitischen Themen wie eben Nachhaltigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was auch so Teil des Fonds sein wird, zu schauen, okay, welche Startups haben eben auch eine nachhaltige DNA. Und das heißt, zurück zu deiner Frage, klar, wenn es da im Buchbereich coole Ideen gibt, wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Also dafür ist es ja genau da, dass eben alle da eine faire Chance bekommen, ja.
Ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, liebe Tijen, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblicke in deinen Werdegang und in deine Gedankenwelt rund ums Thema Buch gewährt hast. Schön, dass du da warst.
Danke dir, Estelle, hat Spaß gemacht.
Großer Dank geht wie immer auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum Ende mal wieder durchgehalten. Falls euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung oder abonniert den Podcast. Darüber freuen wir uns natürlich immer sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.